Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fraport Skyliners Podcast. Mein Name ist Thomas, ich bin leicht erkältet und entschuldige mich für das Kratzen in der Stimme. Aber ich freue mich umso mehr, einen topfit, gesunden und besten Gesprächspartner für diese Folge am anderen Ende des Podcastes zu haben. Hallo Yannick.
Hallo Thomas, gute Besserung dir erstmal. Danke, dass du trotzdem für den Podcast hier bereit bist. Und vor allen Dingen hallo, liebe Fraport Skyliners Fans.
Ja, der Dank, sich diesem Podcast zu stellen, der geht aber in erster Linie an dich, denn tough times don't last, hieß es früher immer, aber man muss über sie mal reden. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, es ist einfach an der Zeit, wieder mal einen größeren Podcast zu machen. Wir haben das Feedback aus den Foren, aus den Social-Media-Kanälen aufgenommen und da wurde das ja auch vehement gefordert und ich finde das sehr gut, dass das gefordert wird. Dementsprechend wollen wir jetzt reagieren und diesen Podcast machen. Fragen habe ich vorbereitet, ich habe ganz viele auch übernommen, die dort gestellt wurden. Und Yannick, du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe, dich diesen Fragen zu stellen und bin gespannt, wo wir uns hier hinbewegen. Bist du bereit?
Ich bin absolut bereit und nicht nur, weil es gefordert wurde, dass wir das machen, tun wir das heute, sondern es ist auch Teil unserer Überzeugung, dass es mal dringend wieder nötig war, dass wir uns den Fragen auch stellen und es gibt ja sicherlich viel zu erklären und den nehmen wir uns jetzt mal an.
Stelle ich hier gleich die allererste Frage und leite ein mit etwas, was du gesagt hast, als es um das Thema Neuverpflichtungen ging. Hast du gesagt, naja, am Geld wird es nicht scheitern. Daher jetzt die Frage, wo bleiben denn die Neuverpflichtungen?
Ja, ich habe gesagt, am Geld wird es nicht scheitern. Das ist auch weiterhin wahr. Also Geld ist natürlich immer ein Thema bei Neuverpflichtungen. Aber nicht das Oberste. Tatsächlich ist die schwierigste Situation bei Neuverpflichtungen die Marktlage, die wir aktuell im Basketball haben. Und auch wenn ja bekannt ist, glaube ich, dass wir uns auch durchaus umschauen nach Verstärkung, dass auch sogar ein Zeitpunkt ist, den wir uns vor der Saison gesetzt haben, Dezember, Januar, wo wir gesagt haben, da schauen wir, ob wir mit dem Kader zufrieden sind, wo wir nachjustieren müssen gegebenenfalls. Ist es jetzt ja ein durchaus schwieriges Zeitfenster, weil Wettbewerbe so gerade in der Endphase sind, beispielsweise die Basketball Champions League, aber eben noch nicht abgeschlossen und aktuell eben keine Spieler in der großen Menge, in dem Qualitätsniveau auf dem Markt sind. Das heißt, es ist keine ganz einfache Situation, um Spielerergänzungen durchzuführen.
Mhm. Das heißt, ihr habt euch aber schon vor der Saison hingesetzt und gesagt, zu diesem Zeitpunkt ist spätestens mal der Blick auf den Kader fällig. Das wurde mit Gerd so besprochen?
Genau, das ist sogar ein Impuls von Gerd, ein Vorschlag gewesen vom Timing. Wir sind jetzt gute 2 Monate in der Saison, wo man einfach schauen kann, wie passen die Puzzleteile, die wir uns überlegt haben. Wir hatten ja einen relativ großen Umbruch vor der Saison und dass da nicht alle Puzzleteile zueinander passen können und dass ja eben leider auch bei uns in der Situation auch wieder Verletzungen dazwischen kommen. Deswegen haben wir uns diesen Zeitraum gesetzt, wo wir sagen, da schauen wir wieder genauer hin und gucken, was der Markt hergibt. Und ehrlicherweise haben wir ja sogar schon mit Markus Lewis schon einmal reagiert in den letzten Wochen.
Wenn du sagst, der Spielermarkt gestaltet sich aktuell schwierig, ich stelle die Frage mal etwas provokant, wie nah ist man denn dran? Also das will ja jeder Fan immer wissen, wie sieht es denn aus, möglichst schnell. Wir spielen jetzt, wir zeichnen diesen Podcast am Freitag, den 8. Dezember auf, spielen morgen am 9.12. In Würzburg. Da wird vermutlich niemand dabei sein, neu.
Ja, gehe ich Stand heute jetzt auch von aus, dass da keiner neu dabei sein wird. Ich tue mich ziemlich schwer damit, Wasserstandsmeldungen abzugeben, wo wir gerade stehen. Wir beide hatten ja auch schon überlegt, rund um die Markus-Lewis-Verpflichtung einen Podcast zu machen und da etwas zu sagen. Wenn ich jetzt so auf die Situation zurückblicke, hätten wir, egal zu welchem Zeitpunkt wir vor der Verpflichtung den Podcast gemacht hätten, jeden Tag was anderes gesagt, weil so Spielerverpflichtungen extrem dynamisch sind und man geht an einem Freitag ins Wochenende, ein sehr arbeitsreiches Wochenende und denkt, man ist mit einem Spieler sehr weit und steht kurz vor der Unterschrift und dann ist am Samstag der Spieler wieder weg und dann ist ein anderer Spieler da und dann kommt Montag wieder ein anderer Spieler dazu. Also es ist ein sehr volatiler Zeitraum, so eine Spielerverpflichtung oder rund um eine Spielerverpflichtung. Deswegen sind Wasserstandsmeldungen ganz schwierig. Aber was wir versichern können, ist, dass wir mit Hochdruck dran sind und nach Spielern schauen, die aber ein wirkliches Upgrade für uns sind. Ja, es würde für uns jetzt keinen Sinn machen, jemanden zu holen um des Holens willen, sondern es geht darum, dass wir einen wirklichen Qualitätsschub in die Mannschaft bekommen, ja? Und vor allen Dingen auch dauerhaften Qualitätsschub.
Das bringt mich vielleicht so ein bisschen zu der Frage, die auch aus einem Forum kam. Warum holt man nicht von Anfang an diese Qualitätsspieler? Und ja, geht Wetten ein zu Beginn der Saison, wenn man jetzt auch, ne, merkt, dass man da die Qualität nachlegen muss?
Also ich finde, Wetten ist ganz schön hochgegriffen für das, was wir im Sommer mit dem Kader gemacht haben. Also es war keine Wette. Wir waren und sind überzeugt von der Konstellation, die wir mit unserem Kader haben. Was natürlich klar ist, und das haben wir ja auch betont, ist, dass durch die Belastung der Wildcard, die wir haben, das Budget schon ja auf Kante genäht ist. Wir haben ja auch gleichzeitig gesagt, dass wir es geschafft haben, das Spielerbudget trotzdem stabil zu halten, trotz dieser 700.000 Euro Wildcard-Belastung. Aber das ist eben auch darüber gelungen, dass der Kader eben so gestaltet war, dass nicht viel passieren darf. Also es darf wenig mit Verletzungen passieren, es dürfen Pläne, die wir mit Spielern haben, nicht aufgehen. Und natürlich ist die Saison dann direkt damit gestartet, dass wir mit Matt Harms Verletzung bei der Europameisterschaft gleich die erste Verletzung ja, über uns ergehen lassen mussten. Und jetzt gerade mit den Verletzungen von Einaras und Lorenz sogar auf einer einzigen Position zwei Verletzungen haben, die dafür sorgen, dass ja, der Plan, den man hatte, nicht zu 100% aufgehen kann, weil eben die Spieler nicht da sind, mit denen man geplant hat. Ja.
Ein Spieler, der auch nicht mehr da ist, das ist Martinas Gebben. Magst du in der Causa noch was sagen? War ja relativ offen kommuniziert, dass der junge Mann ja Optionen hatte, die ihm gewisse Möglichkeiten eingeräumt haben. Wir haben dann als Club gesagt, dass wir die Option bei ihm nicht ziehen werden und er somit den Club verlassen kann. Ja, gibt es in der Sache noch Dinge, die du mitteilen möchtest?
Also ich würde es gerne nochmal von Anfang an aufrollen, weil ich habe ja gerade die Verletzung von Matt erwähnt bei der Europameisterschaft. Ehrlicherweise, wenn diese Verletzung nicht passiert wäre, hätten wir Martinez nie in Frankfurt gesehen, weil wir dann mit Matt in die Saison gegangen wären. Wir haben Martinez ja als Ersatz oder Verletzungsersatz quasi für Matt geholt. Und am Ende sind wir extrem dankbar und glücklich, wie diese Situation aufgegangen ist mit Martinez, weil ehrlicherweise auch Martinez in den 2 Monaten bei uns auch über dem gespielt hat, was man eigentlich von ihm erwarten konnte. Also seine Stats waren deutlich besser, seine Rolle bei uns war deutlich größer als bei vorherigen Stationen. Und es war aber so, dass wir Martinez auch gar nicht hätten bekommen können, wenn er nicht diese Optionen im Vertrag gehabt hätte, die wir jetzt auch in der Meldung erwähnt haben, dass er eben jederzeit die Möglichkeit hat, zu einem europäisch spielenden Club zu wechseln. Und dann mussten wir nach Ende dieses Teilzeitvertrags eben entscheiden, ob wir das Risiko gehen, dass wir einen Spieler haben, der jeden Tag die Möglichkeit hat, vor jedem Spiel eigentlich zu einem anderen Club zu gehen und wir eben nicht diese Planungssicherheit bis Saisonende haben. Und da haben wir in sehr offenen Gesprächen mit Martinez uns eben dazu entschieden, was uns sehr leid tut, weil Martinez ein toller Typ ist, sich super eingefügt hat in das Team, ja einen großen Beitrag hatte zu den Spielen, die wir aber auch leider nicht hochprozentig gewonnen haben. Und ja, deswegen ist es schade, dass man mit Martinez nicht weitergeht, aber wir mussten eben im Sinne der Planungssicherheit auch diese Entscheidung treffen.
Planungssicherheit, das nutze ich mal so ein bisschen als Überleitung zum nächsten Themenblock. Denn das Sportliche, das hängt ja auch immer am Wirtschaftlichen. Das haben wir schon angekratzt an der Oberfläche in deinen Erläuterungen bisher. Aber lass uns dann wirklich auch nochmal ins Thema Wirtschaftliche reinschauen. Wir sind, und das ist weithin bekannt, mit der Bürde von 700.000 Euro für die Wildcard in diese Saison gegangen. Da stellt sich natürlich unmittelbar die Frage jetzt nach den ersten gespielten Spieltagen, Wie steht es denn um die Fraport Skyliners? In der Kombination mit der Aussage, ne, am Geld wird es nicht scheitern für die Nachverpflichtungen oder Neuverpflichtungen. Sind wir denn überhaupt noch in der Lage, wirtschaftlich ja, Easy Credit BBL zu spielen?
Ja, das sind wir auf jeden Fall. Wir tun es ja auch gerade. Und wir haben es geschafft, einen Wildcard-Betrag zu stemmen, der, glaube ich, viele andere Standorte ja, platt gemacht hätte. Also wir haben es geschafft, das zu stemmen, weil wir in der Lage waren, das auch aus Rücklagen, die wir uns aufgebaut haben über die Jahre, eben abzuleisten. Wir haben auch dank der Unterstützung von Partnern, ich möchte hier auch insbesondere die Fraport als Hauptpartner nennen, die nochmal einen Zuschuss geleistet hat, um den Basketballstandort Frankfurt zu erhalten mit der Wildcard. Aber zusammen eben mit Partnern und diesem Eigenkapital, was wir uns aufgebaut haben, haben wir das stemmen können. Anders wäre das nicht möglich gewesen. Das bedeutet aber eben jetzt auch, dass wir diese Rücklagen erstmal aufgebraucht haben und die wieder aufbauen müssen. Das heißt, wir sind jetzt gerade in einem Spagat, dass wir sportlich performen wollen und Leistung bringen wollen, das gewisse Spielerbudget aufbringen wollen. Und andererseits auch in der Situation sind, dass wir auch Eigenkapital wieder aufbauen wollen und müssen. Es gibt da ja auch Vorgaben der BBL zu Eigenkapitalquoten. Und das ist der Spagat, in dem wir uns bewegen. Absolut kein einfacher Spagat. Aber wir haben jetzt über den Sommer auch schon sehr gut gearbeitet in diesem Bereich. Wir haben ja zuletzt Meldungen zu Lotto Hessen beispielsweise mit der Verlängerung und Erweiterung der Partnerschaft, die eine sehr große Basis uns nochmal gibt. Und wir sind jetzt weiter dran, haben auch schon weitere Abschlüsse in der Pipeline. Aber es ist eben so, dass wir, um weiter ins wirtschaftliche Risiko gehen zu können, auch zusätzliche Einnahmen generieren müssen.
Mal eine etwas provokante Frage in diesem Kontext. Die kommt nämlich aus der Community bei Social Media. Und zwar stellt sich die Frage folgendermaßen, will man die Skyliners eigentlich nur noch ordentlich abwickeln, um dann möglichst bald die Lichter auszumachen? So, Yannick, die Frage steht jetzt mal im Raum.
Das absolute Gegenteil ist der Fall. Ja, also ich rede hier über Eigenkapitalquoten und Aufbau. Warum tun wir das? Wir tun das, um langfristig diesen Standort, Basketballstandort zu sichern. Wenn wir diesen Standort hätten abwickeln wollen, dann hätten wir nicht 700.000 Euro im Sommer in die Hand genommen. Wir würden nicht schauen, wie man Perspektiven in Frankfurt schaffen kann, wie man auch in 10, 20, 30, 50 Jahren noch einen Basketball-Bundesligisten hat. Also es ist das absolute Gegenteil. Wir arbeiten hier mit Hochdruck daran, dass wir langfristig stabile wirtschaftliche Strukturen für Basketball in Frankfurt haben. Und das ist gerade eine ziemlich schwierige und anstrengende Phase. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir mit dem großartigen Team, was wir hier hinter den Kulissen haben, dass wir das auch schaffen.
Weiteres Thema, das immer wieder mal aufgeploppt ist und das ich hier jetzt in diesen Podcast mit reinnehme, ist, dass vielen auffällt, dass unsere Heimspiele extrem gut besucht sind und das trotz der sportlich eher mauen Leistung, die da zu verfolgen ist. Da liegt natürlich der Vorwurf oder der Verdacht nahe, dass es sich alles um Freikarten handelt. Daher die Frage, sind das alles Freikarten bei den Spielen? Wir haben einen Schnitt von, ich glaube, 4.400 Leuten, das als Tabellen-18. Eine Auslastung von fast 90%. Das sind ja erstmal, also das liest sich erstmal etwas paradox.
Also für mich ist es erstmal ein riesiger Grund zur Freude. Also wir sind in einer sportlich schwierigen Situation. Wir kommen aus harten Corona-Jahren. Wir haben die Belastung durch den Ukraine-Krieg und trotzdem schaffen wir es, ja, einfach eine 90% ausgelastete Ballsporthalle zu haben. Und ich kann widersprechen, die Freikartenquote war noch nie so niedrig wie aktuell bei den Fraport Skyliners. Die einzigen Freikarten, die in der Welt sind, gehen in gemeinnützige Einrichtungen und Schulen. Und das auch zu einer extrem niedrigen Quote. Und das ist einfach ja, dem geschuldet, dass wir unsere Ticketing-Abteilung eine großartige Arbeit macht, dass unsere Medienabteilung, also du, Thomas und Eva, einen tollen Job macht. Und wir ja, es einfach schaffen, Leute zu begeistern, auch auch über den Sport hinaus, weil ehrlicherweise ist das in den letzten Jahren auch harte Kost gewesen, die wir bei den Heimspielen geboten haben, sportlich. Das muss man einfach so zugestehen oder eingestehen. Und deswegen bin ich dankbar, dass auch viele Fans noch das Vertrauen haben oder viele Erstbesucher zu uns kommen und begeistert sind und beeindruckt sind von dem Erlebnis Basketball in Frankfurt. Und für uns ist es gleichzeitig Auftrag, ja, das wieder positiv aufzunehmen, als positiven Kredit aufzunehmen und dann auch mit sportlich besseren Leistungen auch diejenigen wieder zurückzugewinnen, die nach harten, langen Leidensjahren jetzt zuletzt ja auch einfach wieder Lust haben, erfolgreichen Basketball in Frankfurt zu sehen.
Ich hatte mich mit Thorsten, unserem Head of Ticketing, dazu auch noch mal ganz kurz unterhalten und der meinte halt, dass ganz viele Strukturen, die wir über die Jahre aufgebaut haben, ja, jetzt uns total zugutekommen, weil wir eben, ich sag mal, nicht abhängig sind von 4000 Dauerkarteninhabern, wie das einige andere Clubs haben, sondern eben ja, einfach eine andere Struktur in unserer Fanszene haben. Und wir auch Dinge tun, proaktiv, jetzt zum Beispiel im Sommer mit jemandem, der sich ausschließlich ums Gruppenticketing kümmert, was extreme Früchte trägt. Ja, und das fand ich auch ganz spannend. Das wollte ich daher hier nochmal, ja, einfach nochmal nachtragen aus diesem Gespräch mit unserem Head of Ticketing.
Unbedingt ganz, ganz wichtiger Einwurf von dir. Also das ist ja die besondere Struktur, die aber eben auch mit viel Arbeit verbunden ist. Und deswegen ganz großer Dank an Thorsten und Björn und Karl in der Ticketing-Abteilung. Aber wie gesagt, auch Dankeschön an alle Fans, die mit uns den Weg gehen und sich begeistern lassen von uns.
Auf dass es mehr werden. Dann in der Ballsporthalle bei den nächsten Heimspielen. Und Stichwort Ballsporthalle, naja, da scheinen sich ja auch irgendwie Dinge zu entwickeln, wenn man so dem städtischen Flurfunk lauscht. Aber ich würde sagen, da vertrösten wir vielleicht noch um eine Woche. Oder ist das zu viel Spoiler für diesen Podcast?
Nee, das ist perfekt gespoilert oder angespoilert. Also ich sag mal, ziemlich genau eine Woche lassen wir das Thema nochmal beiseite liegen und dann hört ihr von uns dazu.
Das wären auf jeden Fall schöne Neuigkeiten. Dann nehmen wir das Thema Halle aber vielleicht doch als Überleitung zu unserem dritten Themenblock. Es sei denn, du sagst, rund um das Thema wirtschaftliche Situation der Fraport Skyliners gäbe es noch Ergänzungen, Yannick. Also, wenn ich das zusammenfasse, würde ich erstmal sagen, viele neue Meldungen im Bereich Sponsoring, Partnerschaften etc., die es uns ermöglichen, ja, weiterhin Easy Credit BBL zu spielen. Die Halle ist extrem gut besucht, im Grunde genommen ohne Freikarten. Das ist so vielleicht die Zusammenfassung aus dem Themenblock Wirtschaftlichkeit.
Ja, also wenn du jetzt fragst, ob wir noch mehr wissen müssen, also ich weiß ziemlich viel über die wirtschaftliche Situation der Fraport Skyliners, weil ich mich tagtäglich damit beschäftige. Und deswegen bin ich immer offen für Fragen dazu. Und wenn da Fragen auch aus der Community kommen, dann beantworte ich die gerne, soweit man sie beantworten kann und darf aus Transparenzgründen. Aber das ist sicher die Hauptbotschaft. Wir sind trotz schwieriger Eindrücke von außen, Corona-Krieg, Energiekrise und eben Wildcard haben wir es geschafft, stabil dazustehen und arbeiten daran, dass es noch stabiler wird in der Zukunft.
Dann nehme ich jetzt das Stichwort Zukunft als Überleitung und wir gehen rüber, richten den Fokus ein bisschen mehr auf die Gesamtsituation der Easy Credit BBL, in der wir uns ja weiterhin befinden. Die Liga hat nämlich mit ihrem Triple-Double-Ziel ja, sehr ambitionierte Vorgaben und Richtlinien für die nächsten 10 Jahre vorgegeben. Die Clubbudgets, die Reichweiten und der sportliche Erfolg, die sollen sich verdoppeln. Jetzt ist da sicherlich alles nicht in perfekten Metriken nachzuhalten, gerade sportlicher Erfolg, da wird ja noch auch an einer Scorecard gearbeitet etc. Aber wenn sich alles verdoppeln soll, sind wir da als Club überhaupt in der Lage mitzuhalten? In 10 Jahren, 2032, doppelte Budgets, doppelte Reichweiten auf allen Kanälen etc. Wie will man das als Club, der ja jetzt schon sportlich durchaus Probleme hat, ja, stemmen?
Eine extrem wichtige Frage. Also wir sind auch Teil der Arbeitsgruppe Strategie gewesen, Gunnar und ich, die ja eben mitgestaltet haben, wo die Zukunft der BBL hingeht. Und da ist klar geworden, was für eine Dynamik in dieser Liga steckt. Ja, wir haben es ja auch in Bezug auf die Medienrechte, wo wir nochmal einen Wechsel haben werden im nächsten Sommer auf Dein Media. Da merkt man, wie viel Power und Entwicklungspotenzial im Basketball steckt. Auch mit der Europameisterschaft haben wir es beeindruckend gesehen, jetzt im Sommer, wie viel Power der Basketball hat. Und die Basketball-Bundesliga ist vor Corona bereits gewachsen und hat sich verdoppelt. Also diese Verdopplung jetzt nochmal ist sogar eine Vervierfachung zu dem, was vor 10 Jahren quasi das Niveau der Basketball-Bundesliga war. Und das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Also die Basketball-Bundesliga hat sich verdoppelt, will sich jetzt nochmal verdoppeln. Und unsere Situation ist aktuell eher eine Stagnation. Also ich habe gerade davon gesprochen, dass wir stabil sind. Stabilität ist erstmal gut, aber Stabilität ist kein Wachstum. Und vor allen Dingen ist Stabilität eher ein Rückschritt, wenn außen herum gewachsen wird. Und das heißt, die Ambition der Easy Credit BBL, sich zu verdoppeln, bedeutet für uns, dass wir uns mindestens auch verdoppeln müssen in allen relevanten Zahlen, um überhaupt das Niveau zu halten, auf dem wir jetzt sind. Und ehrlicherweise ist das Niveau sportlich gesehen, auf dem wir jetzt sind, nicht der Anspruch, den wir in der Zukunft für uns als Fraport Skyliners haben, sondern wir wollen zu erfolgreicheren Zeiten auch zurückkehren. Das heißt, an uns ist der Anspruch sogar größer als diese Verdopplung. Und wir müssen, damit wir damit Schritt halten können, in den nächsten Jahren kontinuierlich wachsen.
Ein Aspekt, der in diesem Triple-Double-Ziel ja, ganz klar und deutlich formuliert ist, sind die Hallenkapazitäten. Die sollen nämlich bis 2032 mindestens 4.500 Plätze vorsehen. Da wären wir mit der Ballsporthalle eigentlich aufgestellt. Allerdings ist das Ganze auch gekoppelt an die jeweilige Größe der Stadt. Und die bringt uns dementsprechend eine Mindestgröße der Halle von 7.000 Sitzplätzen oder Plätzen. Womit wir ja, und jetzt machen wir das Thema auf jeden Fall wieder auf, unweigerlich eine mehr oder weniger natürliche Deadline in Sachen Arena haben. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Wie sieht es da aus?
Ja, du sprichst die natürliche Deadline an. Das unterstreicht sicher auch nochmal, dass all unsere Überlegungen zu dem Thema Halle nicht nur in unseren Köpfen entstanden ist, sondern dass es den Realitäten entspricht, in denen wir uns im Basketball bewegen. Das heißt, eine Halle in einer Stadt wie Frankfurt, wie die Ballsporthalle mit 5.000 Zuschauern, die hat einen gewissen Status quo. Aber auch hier gilt das, was ich gerade gesagt habe: Wachstum ist zwingend notwendig. Und wenn wir bis 2032 keine Halle haben, die größer als 7.000, ja, oder nicht größer ist als für 7.000 Zuschauer, dann wird es keinen Basketball-Bundesliga-Standort Frankfurt mehr geben können. Das heißt, wir müssen eine Halle haben und ehrlicherweise müssen wir die auch nicht erst 2032 haben, sondern man muss ja auch einen gewissen Übergangs- und Planungszeitraum haben. Das heißt, wir blicken gespannt weiterhin auf dieses Thema. Ich habe es in diversen Interviews jetzt, glaube ich, schon gesagt. Der Ball liegt aktuell nicht bei uns. Der Ball liegt bei der Stadt Frankfurt. Das Planungs- und Sportdezernat und Mike Josef hat einen Vorschlag gemacht zu einer Arena am Deutsche Bank Park, wo schon Baurecht geschaffen ist, weil es da auch schon vor 16 Jahren, glaube ich, oder noch länger, die ersten Arena-Pläne gab. Das bringt einen Vorteil, weil eben planerische Prozesse schon abgeschlossen sind. Wir haben ja bekanntermaßen unseren Vorschlag für eine Arena am Kaiserlei gemacht. Dieser wurde leider ausgebremst von Einzelpersonen. Aber jetzt mit dem neuen Vorschlag von Mike Josef für eine Arena am Stadion ist wieder eine Perspektive da. Und wir unterstützen das. Wir haben immer schon gesagt, wir unterstützen jegliche realistische Pläne für eine Arena in Frankfurt und tragen diese mit. Aber trotzdem ist natürlich jetzt die Stadt Frankfurt am Zug, um da die nächsten Schritte einzuleiten.
Okay, das heißt, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden und haben maximal 10 Jahre Zeit, um hier hoffentlich bald eine neue Spielstätte in Frankfurt begrüßen zu können. Weiterhin ein Thema bei diesem Triple-Double ist das ganze Thema Reichweite und das kombiniert sich auch ein bisschen mit dem Wechsel des TV-Partners. Magenta Sport wird nach dieser Saison zu Dein wechseln, also nein, die Liga wechselt von Magenta Sport zu Dein, einem ganz neuen Anbieter, unter der Leitung von Christian Seifert, dem ehemaligen DFL-Boss. Wie stehst du dem Ganzen gegenüber? Das ist ja erstmal, also das kann ja durchaus auch kritisch gesehen werden im Sinne von ganz neue Plattformen, man weiß gar nicht, was da irgendwie passiert, wird das funktionieren? Teilst du diese Sorgen?
Also erstmal möchte ich festhalten, dass wir auch der Telekom und Magenta Sport extrem dankbar sind für die Schritte, die man als Basketball-Bundesliga die letzten Jahre gemeinsam gegangen ist, weil das Niveau, ich erinnere mich noch dran, was ihr angestoßen habt, Thomas, du und Stefan Schulz, mit Livestreams aus den Hallen der Basketball-Bundesliga, dass es diesen Anschluss überhaupt geben musste, war ja eigentlich schon ein Armutszeugnis für den Basketball in Deutschland. Und mit den Übertragungen von Magenta Sport ist dieses ganze Thema mediale Reichweite, TV-Reichweite des Basketballs auf ein ganz anderes Level in Deutschland gehoben worden. Das ist jetzt auch wieder ein Punkt, wo wir vielleicht ein Stück weit ja auf ein Plateau angekommen sind und jetzt Schritte nach vorne brauchen. Und mit den eben angesprochenen Zielen zur Vision 2032 der Easy Credit BBL braucht es da einen Schub. Ist ja sogar quantifiziert, eine Verdopplung auch in den Reichweiten. Und ich glaube, dass Dein da der absolut richtige Partner ist in den nächsten Jahren. Christian Seifert hat eine extreme Kompetenz. Er hat genau in diesem Bereich im Fußball nachgewiesen, dass er in der Lage ist, Konzepte zu entwickeln, Strategien umzusetzen. Und ich bin sehr dankbar, dass er, der auch gut mit unseren Fraport Skyliners verbandelt und verbunden ist, dass er da mit seiner Truppe und der Axel Springer Gruppe im Hintergrund einen signifikanten Schub für die Aufmerksamkeit auf den Basketball in Deutschland denken wird.
Ja, ich bin da auch sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich die Dinge da entwickeln werden und diese Evolution von clubeigenen Streams über Magenta Sport jetzt zu Dein. Also das spricht auch schon sehr viel für die Easy Credit BBL und die Dinge, die da irgendwie passieren. Und am Ende liegt es an uns allen von Club, Liga, Fans, Anbieter, dass das alles auch gut, schön und cool wird. Das werden sehr spannende Jahre, da bin ich mir sehr sicher. Yannick, wir sind im Grunde genommen am Ende dieses Podcastes. Wir haben die drei Themenblöcke, die wir uns vorher so rausgeschrieben haben, die wir aus den Feedbacks der Community und den Foren rausgezogen haben, durchbesprochen. Daher an dieser Stelle nochmal an alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcastes, wenn Fragen offen geblieben sind, wenn ihr noch Themen habt, über die es sich aus eurer Sicht lohnt, nochmal zu sprechen, sehr gerne einfach eine E-Mail an presse@skyliners.de. Wir sammeln diese Themen und Yannick, wenn ich mir dich so anschaue, ich glaube, du bist jederzeit bereit, nochmal einen Podcast mitzumachen. Und dann gehen wir auf diese Dinge auch nochmal ein. Also seht das hier nicht als einen Abschlusspodcast für die momentane Phase, sondern als Einladung, weitere Fragen zu schicken, Inhalte nochmal auf den Tisch zu holen. Wir sind da sehr gerne bereit, nochmal nachzulegen. Yannick, möchtest du noch in einen der drei Themenblöcke oder in irgendeinen anderen Themenblock nochmal nachlegen, einsteigen, nochmal andere Einblicke geben?
Ich möchte vielleicht schon nochmal den Wunsch äußern, dass es schon ein gewisser Abschluss einer Phase ist, nämlich der Abschluss der Findungsphase im Sportlichen bei uns. Und ja, ich einfach auch nochmal an unsere Fans das Wort richten will und sagen will, dass wir dankbar sind für euren Support, dass wir auch wissen, dass wir ja euch auch gewisse Dinge zugemutet haben durch sportliche Leistungen in den letzten Monaten und ich sage jetzt mal anderthalb Jahren, aber dass wir gewillt sind und aktiv sind, dass wir alle gemeinsam auch wieder bessere Zeiten sehen und sehr bald auch gemeinsam Erfolge feiern werden und da freue ich mich schon sehr drauf.
Dann freue ich mich umso mehr auf den Podcast, der dann diese Phase ein bisschen mehr ins Auge rückt und wir uns dann hoffentlich anschauen können, wie wir es geschafft haben, Siegesserien zu starten, wichtige Spiele zu gewinnen etc. Würde auch mal Freude machen und ich glaube, da hört auch jeder sehr gerne mit rein und zu. Yannick, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du bist immer sehr schwer durchgetaktet und von daher vielen lieben Dank, dass du dir diese halbe Stunde, dreiviertel Stunde hier genommen hast. Der gleiche Dank an dich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr bis hierhin durchgehört habt. Und ja, wie gesagt, nochmal bei offenen Themen und Fragen gerne eine E-Mail an presse@skyliners.de. Freuen wir uns sehr. Und das letzte Wort gebührt immer dem Gast. Yannick, das bist du. Die Verabschiedung reiche ich nun in deine Hände.
Ja, ich gebe den Dank nochmal weiter, liebe Fans, für eure Geduld heute und mit uns generell. Und ich freue mich, wenn wir uns am 17.12. beim nächsten Heimspiel sehen gegen Ludwigsburg und ja, ganz bald wieder gemeinsam Siege feiern werden. Und danke euch und bis ganz bald.